Well, I'm a bit much in der Birne.
You look like a drowned puppy.
I feel like a drowned puppy with a beard. Yes.
I understood a drugged puppy.
And that. So I'm a bit hungover. So I'm nursing a tea, and I'll probably be quieter this time than usual. So some people might rejoice about that.
I mean, we didn't hear you at all in the bonus episode.
True, true. Yes, so today's topic. Heute reden wir über Representation in Entertainment Media. Was es überhaupt bedeutet, wieso es so wichtig ist und gute und vielleicht auch schlechte Beispiele.
Bevor wir jetzt richtig so ins Thema einsteigen, wir haben auch noch zwei Sachen zu tun. Also wir haben ein riesen Dankeschön vor allem auch an Rise and Shine. Super coole Podcasts von zwei Podcast-Sisters von uns.
Genau, Shoutout an Minchu und Vanessa.
Genau, vielen lieben Dank euch. Nicht nur für uns, sondern halt die ganzen anderen POC-Podcasts, die ihr da vorgestellt habt auf der Messe. Mega cool, auch super lustig gemacht.
Das war die Subscribe-Messe in Köln. Und da haben die beiden einen Vortrag gehalten über 10 Thesen, was POC-Podcasts ausmacht. Und waren nett genug, uns auch zu erwähnen. Und unter anderem eben auch den Er, Sie und Ich Podcast.
Was super fucking lustig ist. Ich bin so ein Stan geworden.
Es hört sich immer an wie Essie und Ich Podcast. Da fühle ich mich immer sehr ausgeschlossen. Es geht um den Er, Sie und Ich Podcast. Das ist nicht Essie und Ich.
Er, Sie und Ich Podcast aus Stuttgart. Ist mega lustig. Also ich verpasse gerade die anderen Podcasts, die ich höre, weil ich deren Back-Catalog gerade so krass durchhöre. Ich bin voll der Stan geworden. Sind super lustig. Ja, aber ich fand es vor allem auch in der letzten Folge, da ging es, ist glaube ich die zweite Folge ihrer jetzigen Staffel, da gab es ein riesen langes Gerede über Privatleben. Und ich finde es so lustig, also wie die drüber diskutieren, aber ich bin halt auch vor der Meinung so, ey, nur weil wir Podcasts machen, wir haben trotzdem Privatleben.
Nein.
Genau, und da Rise and Shine hat auch noch unsere Homies aus München, Kanakische Welle, erwähnt. Genau, Marcel und Brother Malcolm. Genau, Malcolm.
That sounds like he's a monk.
No, he's a brother.
I know.
He's a brother named Malcolm, but, that should tell you something.
Yeah, I know, but still, the way...
You know, black people tend to do this sometimes.
I know, but the way you said it, it singled him out, so it sound, made it sound like...
I'm singling him out in the best way possible.
Yeah, just saying.
Besides the podcast, his Insta-Stories are gold. I love it. Anywho. Ich glaube, da kann ich für uns alle drei sprechen. Wir finden es super cool, dass es so viele POC-Podcasts gibt in der deutschen so Podcast-Landschaft. Alle haben so ihre eigenen Perspektiven und das finde ich super cool. Und ja, ich freue mich, dass dieses Medium halt im Gegensatz zu anderen... so Entertainment-Medium tatsächlich auch so inklusiv ist. Beziehungsweise halt auch, wie Rise and Shine so schön artikuliert hat, dass wir uns alle den Platz halt nehmen. Und halt mit einer Selbstverständlichkeit auch. Und das finde ich geil.
Und vor allem halt auch die Themen selber bestimmen. Also es ist unsere Entscheidung, ob wir uns jetzt nur auf Themen wie Alltagsrassismus konzentrieren und wie wir es wahrnehmen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Podcasts, die sich einfach nur über Veganismus, Reisen und Lifestyle unterhalten, wie Gedankensalat.
Oder halt einfach nur, wie ihr Privatleben ist.
Ich finde das halt einfach cool, dass man sich aussuchen kann, welche Aspekte einen interessieren und es dazu dann eben genau den passenden Podcast gibt, den man sich aussuchen kann.
Genau.
Ja.
Zuletzt habe ich noch eine Sache und zwar haben wir durch den Shoutout natürlich auch einige neue Hörer und Innen. Und von denen und euch schon sehr, sehr viele, sehr liebe Kommentare bekommen. Und wir möchten euch natürlich an der Stelle erstmal herzlich begrüßen. Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich gerne auch auf Instagram oder Facebook finden und folgen. Und dann mit uns direkt in Kontakt treten.
Aber dann können wir anfangen.
Genau. 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother...
Willkommen bei Two Blacks and a Jew, der Podcast, in dem
Nathan
und Vincent zumindest meistens darüber reden, wie wir als Minderheiten die Welt wahrnehmen. Manchmal auf Deutsch,
sometimes in English,
meistens auf Englisch. Let's drop some accordion in here.
Whoa, that was not cool. First off.
Representation in Entertainment Media.
Wollen wir vielleicht mal erklären, was Representation überhaupt bedeutet?
Genau, und was wir mit Entertainment Media meinen. Also erstmal Begriffsbestimmung, schön wissenschaftlich. Genau. Wir bestimmen erstmal, worum es hier geht. Ich meine, ich überlege gerade, wie ich das auf Deutsch ausdrücken würde, Representation in Entertainment Media.
Wie würdest du es Thomas und Tegernsee erklären? Hey, Thomas.
Über den haben sich auch Leute beschwert.
Echt? Dass wir den so haten?
Ja, und dass wir seine Integrationsgeschichte nicht erzählen.
Seine Integrationsgeschichte aus was, Südtirol ja, nach Bayern?
Oder seine Identitätsfragen.
Ja, das ist es ja. Ich meine, jeder hat ja Integration.
Anyways, okay, Representation, egal, das ist die Begriffserklärung.
Es geht halt darum, dass man Identifikationsfiguren in Geschichten hat. Also Figuren.
Unabhängig vom Medium.
Unabhängig vom Medium ist erstmal, also Representation ist halt einfach, dass man Identifikationsfiguren hat. Also, dass da ein Mensch ist, wo man denkt, ach, das könnte ja ich sein. Deshalb ist es ja auch, und eben deshalb ist es in Entertainment Media wichtig, dass es Representation gibt. Also, dass jeder Mensch Identifikationsfiguren hat und findet. Und das ist gerade, wir erleben gerade einen kleinen Push. Mhm. Das ist ganz nett und ganz toll und das darf gern mehr davon geben. Aber wir erleben gerade ein bisschen, dass es mehr und mehr Representation gibt. Und da gibt es ein paar Beispiele.
Ganz kurz für diejenigen, die halt ein bisschen mehr über diese Identifikationsfiguren lesen wollen, Betonung auf Figur, nicht Charakter, empfehle ich Aristoteles seine Poetik herzlich weiter. Also auf der Poetik basieren tatsächlich so alle Geschichten, in Anführungszeichen, im sogenannten Westen. Das ist halt einfach die Grundlage für jede fucking Geschichte. Diverse so Abweichungen, zum Beispiel, man sieht es bei Lessing.
Gut, aber du redest hier gerade über erzählerische Figuren. Bei Representation geht es ja weniger um die erzählerischen Figuren, sondern es geht tatsächlich um...
Aber dieser Faktor, wegen du als Publikum solltest halt die Figur, ach, das könnte ich auch sein. Das meine ich. Genau. Das war nur so ein kleiner Side-Note.
Ach so.
Anyways, continue.
Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür habe ich selber auch schon mal erwähnt im Podcast. Und zwar das Stück Mittelreich.
Ja.
Wo ich zum ersten Mal ein Stück gesehen habe mit einem Cast aus nur afrodeutschen oder afrodiasporischen Menschen. Es war schon deutlich bewegender, als wenn ich jetzt ein Stück mit einer nur weißen Besetzung gesehen hätte.
Ja.
Weil es mir viel einfacher fiel, mich mit den Charakteren zu identifizieren.
Entertainment Media, ich will es eben eingrenzen, Representation in Entertainment Media, weil es mir primär eben, weil wir eben gerade sehen, dass Geschichten, große Filme, große Serien immer mehr People of Color und Minorities in den Mittelpunkt stellen. Das ist wichtig, weil jahrzehntelang waren die einzigen Identifikationsfiguren weiße Männer und weiße Jungs.
Jahrhunderte.
Ja, Jahrzehnte, Jahren. Jahrhunderte, fast schon Jahrtausende.
Zu Shakespeares Zeiten haben sich weiße Männer ja auch verkleidet als Frauen oder als...
Hashtag Othello.
Und Entertainment Media sind halt, damit meine ich halt Geschichten. Also seien es Bücher, Filme, Serien. Das ist, worum es jetzt eigentlich geht. Und beste Beispiele eben für diesen Push, diese Welle sind ganz groß natürlich Black Panther. Auf jeden Fall.
Wonder Woman,
Captain Marvel. Alles große, international extrem erfolgreiche Produktionen. Jahrzehntelang hieß es in der Filmbranche, dass
Filme ja sich nicht verkaufen.
Dass Filme mit Frauen als Hauptfiguren sich nicht verkaufen. Dass die nicht funktionieren. Und das ist ja das Interessante, Wonder Woman hat das alles auf den Kopf gestellt.
Ja.
Wonder Woman hat diese ganze Annahme von wegen, ach, Filme mit Frauen als Heldinnen bringen nichts ein, hat das massiv auf den Kopf gestellt. Und das ist wunderbar, dass das passiert ist.
Aber man muss halt auch sagen, vor der Filmindustrie, die Fernsehlandschaft, sowohl in der USA wie auch in Großbritannien, ist schon sehr viel früher gewesen mit, weil es geht ja nicht nur von wegen so, oh, habe ich dann eine Person of Color als Hauptfigur oder eine Frau oder eine Minderheit im Allgemeinen, sondern es geht vor allem auch, wie wird diese, ich sag jetzt mal, nicht weiß hetero cis Person dargestellt, und zwar wird sie als komplexer Mensch dargestellt oder als einseitige irgendwie Stereotyp. Und da muss man halt auch den Unterschied machen.
Oder eben als Plot Device sogar, wo man dann einfach nur mit einem Schwulen redet und dann merkt, ach ja, Schwule sind ja gar nicht so schlimm. und
ja, ist genau, geil. Manic Pixie Dream Girl oder The Black, The Magic Negro. Aber zum Beispiel, wenn ich so an Fernsehen denke, man schaue sich ganz großes Beispiel Shonda Rhimes an. Shonda Rhimes und ihr fucking Empire, also nicht die Serie, sondern also Scandal und How to Get Away with Murder und viel größer oder länger Grey's Anatomy. Man möge über die Qualität dieser Serien streiten, aber faktisch ist, vor der Kamera und hinter der Kamera haben wir noch nie zuvor so eine wirklich inklusive Besetzung gesehen.
Hm.
Und die auch kommerziell wahnsinnig erfolgreich ist und war.
Mhm.
Und Shonda Rhimes hat viel verändert. Ich glaube, ohne Shonda hätte es nicht so diesen riesen Push zum Beispiel gegeben von Ava DuVernay, von Ryan Coogler, von vielleicht sogar zum gewissen Grad Wonder Woman. Weil Fernsehen halt auch unsere Sinn für narrative Erzählen auch irgendwo übernimmt, im Gegensatz zum Kino. Y'all are very still.
Oder man sieht es ja auch zum Beispiel, ich glaube, Netflix macht es ja auch teilweise. Also man denkt irgendwie an Orange is the New Black oder Jessica Jones zum Beispiel.
Ja, ich mag beide nicht, aber
Jessica Jones, the first season is fucking brilliant.
I didn't get the hype. Like, I'm glad it exists, but I don't get the hype.
It's absolutely amazing. I mean, there's like 3 episodes towards the end that are, die sind schrecklich, aber die erste Staffel von Jessica Jones ist wirklich die beste von den, für mich die beste von den Marvel-Netflix-Serien. Ja. Aber wieso ist Representation so wichtig? Es gibt so viele wunderbare Videos im Internet, jetzt wo Captain Marvel rausgekommen ist, das ist total toll, von Eltern, die mit ihren Töchtern ins Kino gehen und diese kleinen Mädchen, die dastehen und diese Superheldin sehen, die halt echt cool ist. Also der Film ist auch ziemlich cool geworden. Aber die sehen diese Superheldin und man sieht das Leuchten in den Augen. Deshalb ist Representation wichtig, dass Menschen diese Identifikationsfiguren sehen und anfangen können zu träumen. Und das ist halt so wichtig, weil wir einfach jahrzehntelang, jahrhundertelang großen Teilen unserer Gesellschaft dieses Träumen vorenthalten.
Wir beide irgendwie sehr spezifische Beispiele, vielleicht 3, so an denen ihr euch erinnern könnt, so eine Figur habe ich in einem Film oder im Fernsehen noch nie gesehen und ich kann diese Person verstehen und mich total mit dieser Person identifizieren oder mit dieser Figur.
Für mich war es Get Out. Also ich habe Get Out gesehen und es war
einfach... Ich weiß, wir haben zusammen gesehen.
Ich habe den leider noch nicht gesehen.
Oh Gott.
Oh, I know. Boo.
And the thing is also at the time, you had a white girlfriend.
Yeah. But you know, meeting the parents as a person of color...
As a black man.
Is... Du hast immer diesen Nervenkitzel... Selbst wenn es die nettesten Menschen überhaupt sind.
Aber darum geht's ja in dem Film.
Du hast trotzdem so diesen Nervenkitzel, wenn die jetzt irgendeinen dummen Witz machen, lachst du dann mit aus Höflichkeit oder stehst du deinen Mann und sagst, das geht nicht und brichst einen Streit vom Zaun?
That's the thing. It's not like the active right-wing racist parent that we're necessarily afraid of. We're afraid of the white liberal who's oh so woke. Who's not really woke?
Aber das ist ein schönes Beispiel mit Get Out. Das ist eben eine Geschichte erzählt, die der Großteil des weißen Publikums sich noch nicht mal Gedanken drüber gemacht hat.
Mhm.
Und das ist eine Geschichte erzählt, die einfach so viele Leute schon selbst erlebt haben, aber nie wirklich verpackt wurde.
Außerdem, was auch super schlimm ist, if you're on the countryside, there's no way to leave.
Yeah. Exactly. You can't go anywhere.
If you arrive like late at night, there's no way for you to leave. And then you're stuck there for a weekend or
surrounded
something.
Surrounded by all these white people and you don't know if they're really smiling or if they're thinking about taking your body. But okay, also bei dir ist es Get Out, Nathan?
Ich habe kein Problem. Ich bin ein weißer Nerd. Alle Geschichten der letzten 30 Jahre wurden von Leuten wie mir für Leute wie mich geschrieben. Geht sogar noch weiter zurück. Ich meine... Bestes Beispiel, Superman. That's a nerd with glasses who also is the most powerful being on the planet.
Yeah.
That's the ultimate nerd power fantasy. The bumbling, nervous, tongue-tied, but really rather smart writer who changes into this god. That's the ultimate nerd power fantasy. And I mean, I have to say, Superman still to this day is my favorite superhero. I fucking love Superman.
Hmm.
Superman ist einfach, wenn man Superman richtig macht, es gibt, ich glaube, nur der allererste Superman-Film aus den, ich glaube, das war 78? Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, irgendwie sowas.
Der Christopher Reeves Superman. Das war der einzige Film, der es einigermaßen richtig gemacht hat, aber ich habe bis heute keinen richtig, richtig, richtig mega guten Superman-Film gesehen. Ja, ich habe kein Problem mit Representation. Fast jede Story. Harry Potter, again, that's geschrieben für Leute wie mich.
Ich kann das auch nachvollziehen. Das ist nicht so, als würde ich mich mit weißen Figuren nicht auch identifizieren zu müssen gerade.
Ja.
Und deswegen, nachdem wir diese Runde gemacht haben, reden wir ausführlich über Double Consciousness.
Okay,
bei mir ist halt auch noch natürlich eine Gender-Ebene halt auch voll da. Meine erste Erinnerung, wo ich dachte so, wow, so habe ich noch nie was gesehen und könnte so, das möchte ich sein oder diese Person kann ich gut nachvollziehen. Trinity aus Matrix.
Mhm.
Richtig badass, aber gleichzeitig auch human, auch soft und halt einfach so eine ausgereifte Frauenfigur.
Mhm.
Die einzige andere Figur um die Zeit rum ungefähr, die vielleicht nahe gekommen wäre, wäre Sarah Connor aus Terminator 2. Aber die war ja eigentlich fast nur hart.
Nicht so ausgereift. Sarah Connor is basically a machine. She's genau. the equivalent to, yeah.
Yeah, aber Trinity
But also fucking cool. Ellen Ripley.
Yeah.
Oh, yeah.
But still, Trinity mm-hmm. really, really, in so many ways that I could talk hours about, really was like, okay. Dann.
Aber die Wachowskis sind halt auch.
Yeah, die sind halt großartig, ne?
They get the representation. Die wissen, warum es so wichtig ist. Ja.
Eben. Und dann muss ich sagen, und ich rede hier halt nur tatsächlich von Film und Fernsehen. Ganz, ganz groß Storm aus X-Men, Halle Berry. Ja, ist problematische Figur oder unausgereift und so, aber man muss bedenken, als ein Kind, was wahnsinnig gerne so Actionfilme gesehen hat, ich habe noch nie eine schwarze Person gesehen, außer so Blade.
Da musste ich direkt dran denken, als du Trinity gesagt hast. Also da dachte ich auch direkt.
Genau, ja, wir reden nicht über Blade.
Wieso reden wir nicht über Blade?
Because Wesley Snipes is an issue for black people.
Okay. Okay. But the first Blade movie was awesome.
That's a big discussion. nee, aber tatsächlich so, Halle Berry als Storm. Also so intelligent, beautiful. Damals habe ich auch noch nicht gecheckt, halt auch die Nuancen, warum sie besetzt worden ist. Obwohl, also klar, sie ist eine gute Schauspielerin, aber vielleicht nicht die beste. Da muss man halt auch so denken, so Colorism, sie ist biracial, sie ist hübsch, sie ist weiß genug, in Anführungszeichen.
Agreeable, quasi.
Ja, genau. Und das sind so Themenkomplexe, die man erst so als Erwachsene irgendwie drüber nachdenkt. Und dann als drittes, da rede ich von jetzt mal Fernsehen und zwar, ich vergesse die Figur, ihren Namen, aber Pam Grier. Also Pam Grier aus den Blaxploitation-Movies. The L-Word. The L-Word war eine Serie so Anfang der 2000er ungefähr, bis zur Mitte der 2000er, gegenüber so Lesben und Bisexuelle in L.A. Fragwürdige Serie aus verschiedenen Gründen, wie dem auch sei. Aber Pam Grier war halt so richtig black, richtig so middle-age. Und richtig komplex, halt auch gar nicht so fehlerfrei. Und das hat mir richtig gut getan, sie zu sehen und ihre Figurenentwicklung zu sehen. Habe ich seitdem halt auch nicht gesehen, weil auch die vielen schwarzen Figuren, die wir jetzt sehen, vor allem Frauenfiguren, Viola Davis, diese eine Szene in How to Get Away with Murder, wo sie ihre Perücke abnimmt, sind die alle halt auch wahnsinnig hübsch, ne? Und wahnsinnig hyperintelligent und halt, da kommen wir halt zu Respectability Politics. Oh, ich habe noch ein letztes und dann bin ich fertig. Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o und 12 Years a Slave. Ich muss sagen, eben weil es nicht so ein, ich sag jetzt mal, typischer Sklavenfilm war, es war kein Django.
Aber wenn du das Hirn abschaltest für 2 Stunden, ist schon ein guter Film.
Ja, yeah, wenn man Hirn abschaltet, ne? Genau. Aber ich bin nicht der Mensch, der sein Hirn abschaltet. No, but really, also Lupita Nyong'o und halt auch noch ganz spezifisch bei mir, ich bin ja nur 5 Generationen von Sklaverei weg. Und sie so zu sehen, war erschütternd. Auf eine sehr gute Art und Weise. Können wir auch über Moonlight sprechen. Und also es geht weiter und ich halte jetzt die Klappe.
Ich finde, man hat gerade ganz toll gehört, wie wichtig Representation ist. Einfach, weil es uns anregt zu träumen und zu denken, das könnte ich sein. Ich könnte da auch hin.
Ich fand super, dass ich 5 war.
Ja, die Vorstellung, dass kleine Kinder, sei es Jungs oder Mädchen, egal, dass sie Helden sehen und denken, ich kann das auch sein.
Aber nicht nur als Kind. Du hast zum Beispiel, Nathan, du hast was ganz Tolles gemacht. Und zwar, als Wonder Woman rausgekommen ist, du bist extra ein zweites Mal gegangen, und zwar mit mir im Kino, sodass ich sehen konnte. Und hast uns 2 Kornplätze gebucht.
Ja.
Und ich habe in den ersten 10 Minuten geheult. weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Also
me too though. Ja. Das kleine Mädchen, also die junge Wonder Woman, wie sie trainiert, und ich habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Und
Robin Wright hat auch vor allem so als Action Nerds, ne, die Bewegungen halt, nicht Frauen, die irgendwie versuchen Männerkörper zu imitieren, sondern Frauen, die halt sich wie Frauen bewegen, in ihrer entsprechenden Körperlichkeit und Kapazität. Und drüber hinaus, als was man normalerweise erwarten würde. Und ich fand es halt einfach richtig toll. Außer der letzte Akt, aber ja, darüber reden
wir. Mir sind noch ein paar Charaktere eingefallen.
Figuren.
Magst du den Unterschied erklären?
Okay, eine Figur ist was auf Englisch, Character, the character of a film, book, novel, sagt wird. Aber auf Deutsch heißt es Figur, Character. Wenn du Charakter sagst, meinst du die Persönlichkeit einer Figur.
Okay.
Genau.
Du scheißt Modus aus.
So, professioneller Storyteller und so.
Oder Theaternerd, je nachdem, wie man sieht.
Moving on.
Everybody hates Chris.
Leute.
Oh,
ist mir gerade so gekommen. Das war eigentlich immer so eine Show, wo du dir dachtest, ja, yeah, I feel that.
Ja, und wo man halt auch seine Eltern irgendwie wieder erkannt hat.
Ja, total. Also. Ungeachtet dessen, dass Terry Crews in allem, was er macht, grandios ist.
Ja. Also Terry Crews hat ein Denkmal verdient.
Training Day. Terry Crews steals that fucking scene. There were other brothers in there who were big, but he just got that je ne sais quoi.
Also wirklich, Terry Crews, wenn man von Charisma redet, dieser Mensch füllt einen Raum.
Mir sind noch zwei Figuren eingefallen. Also einmal so zu dem Thema, die Figur muss nicht dir entsprechen oder deinem Phänotypen, damit du dich mit ihr identifizieren kannst. Und zwar Jimmy Neutron. Weil das fand ich halt immer cool, weil er kam halt immer aus jeder Situation raus, nur mit Grips. Und das war für mich halt einfach so, ja, du musst nicht 2 Meter groß sein, auch wenn ich es inzwischen bin. Du musst nicht 2 Meter groß sein, um den Tag zu retten. Und das war halt auch eine wichtige Lektion so für den kleinen Larry Vincent.
Das ist halt wieder so ein Beispiel. Das ist halt, ich meine, du bist ein Mann für junge Jungs, die Nerds sind. Jimmy Neutron, bestes Beispiel. Wie fast Dexter's Lab, Phineas and Ferb. Phineas and Ferb ist eine tolle Serie übrigens.
So, deine letzte?
Deswegen die perfekte Überleitung zur nächsten Figur. Und zwar Shuri von Black Panther.
Ah, yeah, that I can understand.
Weil das ist halt genau derselbe Charakter.
Figur.
Halt, es ist doch egal.
Nein, es ist wichtig. It's the same character, alright.
Shuri ist awesome. Ja.
Shuri is amazing. Aber halt auch, dass du einfach diese Diversität dann langsam merkst, dass halt auch kleine nerdy girls quasi denselben Charakter eine Figur gibt, die
inklusiver wird die ganze Szene so ein bisschen. Ja, ich finde dieses Double Consciousness-Punkt wichtig, mal anzusprechen, weil das informiert, glaube ich, den restlichen Gespräch.
Okay, was ist Double Consciousness? Ich glaube, das müsst ihr mir erklären.
Double Consciousness, angefangen von W.E.B. Du Bois, also ein schwarzer Intellektueller aus dem 19. Jahrhundert, ein Amerikaner. Inzwischen ist es weitergeführt worden und es sagt effektiv, was ich sehr plump sage, von wegen zu weißen Leuten, I know you. I know what you do at night, I know how you talk, I know what you sleep, I know what you like, but you don't know me. Sprich, ich weiß, was es heißt, weiß zu sein. Ich habe das mein Leben lang beobachtet, wie eure Anthropologen mich beobachtet haben und die da meinen. Aber weiße Personen wissen nicht, was es heißt, in meiner Welt zu leben. Und sprich, als POC, so als Frau zum gewissen Grade, wohnst du halt in einem Double Consciousness, so gehst du durch dein Leben.
Ich mag den Ansatz nicht, weil, ganz ehrlich, kein Mensch weiß wirklich, wie es ist, in der Haut eines anderen Menschen zu leben.
You do know that sounds very all lives matter-y, right?
Well, yeah, it does.
Like, you're right, but also, like, you're not wrong, not at all. Because everyone is fundamentally different, because we're all, quote-unquote, individuals, at least as we are seen by Western society.
Mm.
But,
yeah.
From a demographic point of view, it is very...
I know what you mean. Yes. Yeah. Okay.
Yeah.
Okay. Yeah.
Ja, ich meine, sicherlich ist es einfacher, wenn du so durchs Leben gehst oder wenn du halt Medien konsumierst, ist es sicherlich einfacher, hinterher mit einer weißen Perspektive, nicht zu empathisieren, aber sie halt nachvollziehen zu können. Aber das nervt mich halt inzwischen auch einfach bei vielen Filmen und Serien, wenn du halt einfach merkst, dass diese Serie jetzt wirklich nur genau auf diese Perspektive zugeschnitten ist, weil es macht halt einfach alle anderen Charaktere viel platter und sie werden eher zu einer Karikatur von
sich selbst. Aber der Grund, warum ich halt Double Consciousness halt erwähne, ist genau einer, also vor allem, was du mal gemeint hast mit, wie hieß der, Jimmy Neutron?
Mhm.
Dass du gemeint hast, wegen unabhängig vom Phänotyp könntest du dich mit ihm identifizieren. Und eben wegen diesem Double Consciousness, die ich halt als schwarze Person habe, als Frau habe, zu einem gewissen Grade, es fällt mir nicht schwer, mich mit weißen männlichen Figuren zu identifizieren. Mhm. So ist nicht. Vielleicht halt einfach, ne,
weil ich
halt.
Aber andersrum scheint es ja ein Problem zu sein.
Das ist genau der Punkt. Leute sträuben sich dagegen und haben super selten die Fantasie dafür.
Erwachsene Leute sträuben sich dagegen.
Kinder nicht, genau.
Kinder nicht. Eben. Kinder haben das nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich früher, ich habe als ich klein war, kleiner. Nein, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war, ich habe keine Ahnung, also very early teens. Habe ich eine Fantasy-Buchreihe gelesen. Die Hauptfigur war ein Mädchen. Und es war eine super, ich hab's geliebt, ich hab's aufgefressen und ich konnte mich perfekt mit der identifizieren. Mhm. Aber ich glaube einfach, ja, je älter wir werden und je mehr wir in unsere Identität reinwachsen, desto mehr klammern wir uns dran fest. Und ich, gerade wenn halt diese Erzählmuster nicht herausgefordert werden mit anderen Identifikationsfiguren. Mhm. Klar, wenn du dein ganzes Leben lang den Superman vorgesetzt bekommst, dann fällt es dir irgendwann mal schwer, wenn du dann 50 bist, zu sagen, wie soll ich mich mit Black Panther identifizieren?
You know what I think white people need and what men need and what straight people need? Y'all need to be forced to watch female films and female stuff and people of color stuff and LGBTQ stuff the same way. Yeah. Minorities have been forced to watch.
Ja, und deshalb ist Representation, genau das ist es. Deshalb ist Representation so wichtig, dass wir nicht immer die gleichen Arten von Helden haben in Büchern, in Filmen, in Serien, in Comics.
Mhm.
Genau.
What did you say?
Ja. Sondern alles Mögliche, damit wir als Gesellschaft einfach in der Lage sind zu sagen, klar kann ich mich mit Miss Marvel identifizieren. Miss Marvel ist genau, Kamala Khan. Es ist wichtig, dass wir all das haben und dass wir als Gesellschaft einfach diese ganzen Identifikationsfiguren haben, damit wir einfach auch lernen, uns in andere Sachen reinzuversetzen. Das ist ja super wichtig. Empathie kommt ja nur, also Empathie kann ja gelernt sein.
Es ist ja damit dann auch irgendwie so ein Stigma verbunden, wenn du dann als Junge zum Beispiel Bücher wie Hunger Games liest, nur weil es halt um Mädchen geht. Ich meine, das war, so in der 12. bei mir, wo ich halt die Bücher eins nach dem anderen verschlungen habe. Aber ich hatte halt Probleme damit, dazu zu stehen, anfangs, weil es halt um ein Mädchen geht. Und deswegen finde ich, ist es halt umso wichtiger, da früh anzufangen. Diese Blockbuster-Filme und auch Bücher sollten einfach inklusiver sein, um den Kindern beizubringen, diese anderen Perspektiven auch einfach wahrzunehmen.
Dass es selbstverständlicher wird, auch Frauen als Superhelden zu akzeptieren. Dass Jungs
nicht nur als nervige Sexualobjekte.
Dass Jungs ins Kino gehen und sagen, wenn ich groß bin, will ich auch Captain Marvel sein. Mhm. Und damit die Frau meinen, ja?
Mhm, genau.
Das ist, oh ja, da gibt's ja dann auch noch so einen Shitstorm, dass sie Marvel in den Filmen dann als Frau gecastet hatten. Obwohl es in den Büchern ein Mann war.
Ich meine, über Captain Marvel gab es einen gigantischen Shitstorm so oder so, von wegen, die Alt-Right-Szene ist ja total durchgedreht, weil Brie Larson den Mund aufgemacht hat und...
You know what, they just need to go find a hole and die. Yeah. You know what, I have no more patience.
Mm-hmm.
They just need to... Let's not even go there. They just need to... As Oprah said, even Oprah said, you know, some people just gotta die. So, moving on. Was ich ganz cool finde, was ich vor allem... so an Spätmillennials merke, die jetzt gerade Kinder kriegen.
Mhm.
Ich habe ein paar Freunde, Frauen und People of Color und so weiter, die halt sagen, okay, mein Kind wohnt immer noch in einer männlichen Welt, in einer Hetero-Welt, in einer weißen Welt, aber ich in meinem privaten Haushalt versuche, das entgegenzusteuern. Also ich kenne halt inzwischen viele Kinder, die echt nur daheim schwarze Sachen konsumieren dürfen oder weibliche Sachen, also quasi, um diese geschichtliche Perspektive auszugleichen. Und das finde ich, also ich zum Beispiel als schwarze Frau, hätte ich mal ein Kind, würde mir das sehr wichtig sein, dass ich halt ganz bewusst sage, du liest jetzt mal schwarze Sachen. Und nicht, weil weiße Sachen schlecht sind.
Mhm.
Ganz im Gegenteil.
Aber die kriegt sie eher mit. Oder er.
Eben. Und we have to push harder. We can all do better.
Ich habe es ganz schnell noch gegoogelt. Also diese Fantasy-Bücher, die ich früher gelesen habe, die sind von Tamora Pierce, falls es jemanden interessiert.
Okay.
Er sie nicht anscheinend.
Essie's busy. Essie would love to read more.
Das ist so selten, ein Fantasy-Buch zu haben, wo ein Mädchen die Hauptrolle ist. Und
Octavia Butler. One of the first big fantasy futurism writers who happened to be black and female. But no one knows her because she was black and female.
Oh, wow.
Yeah, and a lot of white men stole from her.
Was ich meinte, war Mädchen auch als Hauptrollen. Wie gesagt, es ist selten. Also nicht, dass es sie nee, nicht aber gibt, es ist super selten. Und es ist schön, dass also sowas muss es halt mehr geben. Aber gehen wir jetzt mal auf Beispiele ein. Vincent, fang an. Ich habe dich unterbrochen.
Okay, I want to, because we're starting off with Black Panther, right, Vincent?
I think we're going to start off with Wakanda Forever.
Because I would like to warn the black people listening to this. Or rather,
there's a lot of stuff to unpack.
I have a big wish and hope to my brothers and sisters and my mama who's listening. Please don't revoke my black card. I feel I would like to quote, what was it, Jimmy, who said, when you love something, when you love work of our kind, being able to voice critique to it is all that more of a sign that you love it and you support it. So please don't revoke my black card to my opinions about Black Panther. Because I fundamentally believe it's important that it exists. But I got my issues.
It is a hugely important movie. Es ist keine Frage. Dieser Film ist wahnsinnig wichtig. Das hat man gesehen am Impact. Und wieder diese Videos von Kindern, die ins Kino gehen mit leuchtenden Augen und sehen, I am being represented.
Aber du, ohne Scheiß, ich habe halt das Gefühl, so als schwarze Person, wenn du sagst, boah, Black Panther war halt gut, aber nicht super geil, da wirst du schon schief angeguckt.
Black Panther war super wichtig und es musste diesen Film geben, aber er ist, ganz ehrlich, er ist mittelmäßig.
Ja, genau. Aber wenn man das halt so öffentlich sagt, ist es so ein bisschen, geht es so ein bisschen als Community Betrayal, habe ich so den Eindruck. Deswegen.
Genau, das ist halt eigentlich so das Problem. Weil einerseits hast du halt nicht so viele Filme. Das heißt, eigentlich musst du den Strom in diese Richtung unterstützen.
Du musst alles liken, alles finanzieren. Und zu Recht.
Auf der anderen Seite willst du ja, um deine eigene Integrität zu bewahren, auch Kritik üben können.
Mhm.
Und sagen können, okay, Black Panther ist halt
der Anfang, but we can do it better.
Ich fange ganz kurz an, weil ich habe das Gefühl, ihr wollt tiefer einsteigen und ich habe eigentlich, meine Kritikpunkte sind relativ oberflächlich.
Okay, then go for it.
Ich finde, Black Panther ist kein schlechter Film, aber er ist auch kein sonderlich guter Film. Ich finde ihn sehr mittelmäßig. Es ist im Prinzip, teilweise fühlt es sich an wie James Bond. Ein James Bond, die ganze Szene im Casino war sehr James Bondig, was ich sehr cool fand. Das ist eine cooleren Szene. Aber ich finde halt, das Finale war wieder typisch Marvelig, einfach nur, es war halt sehr viel Standard fast. Also, von der Erzählstruktur her, ich fand, sie haben mit Killmonger den Fehler gemacht, dass sie ihn zu einem wahahaha, ich bin böse, Bösewicht zum Ende hin gemacht haben, statt. Weil ich finde, Killmonger hat ein paar richtig, richtig gute Punkte. Eigentlich. Aber so wie sie ihn dargestellt haben, es wäre so viel geiler gewesen, wenn er tatsächlich Leute auf seine Seite gezogen hätte und es wirklich zu einem Kampf von Ideologien geworden wäre am Schluss, statt nur sich gegenseitig aufs Maul geben, weil, wahaha, ich bin jetzt böse.
Naja, es hat halt durchaus komplexe afroamerikanische Nationalist-Perspektive.
Genau.
Zu versimpelt für das weiße Publikum auch vor allem. Aber also es hat viel zu versimpelt und dementsprechend ist es schwammig und schwach geworden.
Genau, und das finde ich total schade, weil ich finde eigentlich, ich meine, er hat ja nicht unbedingt Unrecht mit ein paar seiner Punkte, ja? Und ich finde, das wäre so viel gut besser geworden, wenn er Wakanda gespalten hätte, wirklich mit
Wie er versucht hat und wie er halt auch wieder mitgegangen ist.
Wenn Leute ihm wirklich gefolgt wären und er sie nicht gezwungen hätte zu folgen, weil ich bin böse und ich habe die Waffen.
Naja, ich meine, der Charakter von Daniel Kaluuya ist ja dann auch auf die Seite von ihm gegangen. Das haben sie zwar eigentlich noch in Deleted Scenes gezeigt, aber klar, es war halt nicht im Final Cut drin. Im Final Cut gab es ja dann nur die eine Szene mit ihm und
Danai Gurirai.
Ja, aber wie heißt der
Figur.
Charakter?
Der Charakter heißt Figur.
Imagine this. You saying Charakter instead of Figur auf Deutsch is for me like saying biology instead of chemistry.
Nah, I think it's more like saying dative bond instead of covalent bond. Nobody cares.
Whatever. My point is... I'm saying public service announcement. Y'all should care.
Also sie haben es versucht und... Von den Mustache-Twirling-Villains, die sie hatten bei Marvel, war es auf jeden Fall einer von den besseren.
Ich finde, man muss aber auch jetzt kurz zu diesem Gespräch ein bisschen auch Geschichte geben. Und zwar, als Black Panther rausgekommen ist, bin ich extra nach Stuttgart gefahren, um mit Vincent diesen Film anzuschauen. Und wir sind in Stuttgart in ein größeres Kino gegangen, haben fleißig diesen Film finanziell unterstützt, because we should, it is right, it is good. And then we saw in a Kino with only white people. And I think, one other brother? Yeah, there was like, you could tell we were the only black ones in there because there are some things that only we got.
Don't touch me, colonizer. Like,
we were laughing so hard and everyone was like, what?
What?
Nee, aber genau, also auf deinen Punkt nochmal zu gehen, Nathan, es hat halt, wie gesagt, also die durchaus zum Teil berechtigte African-American Nationalist Movements, und die Seiten da drin hat es halt zu sehr versimpelt. Und das hat die Figur halt einfach echt geschwächt. Und dementsprechend auch die ganze Storyline mit ihm als Hauptantagonist.
Ja. Ich fand halt einfach, er war halt einfach plump böse am Schluss nur. Und das fand ich schade und doof.
Ja, was noch an dem Film? Also ich fand halt das Kostüm auch richtig geil. Ich finde halt auch zu Recht hat es einen Oscar zum Beispiel gewonnen. Ich fand es ganz gut, dass die afrikanischen Figuren mehr oder weniger einen einheitlichen Akzent hatten. Mehr oder weniger, also im Vergleich zum Beispiel Coming Back to America oder wie auch immer dieser Eddie Murphy Film hieß, ne?
Prinz von Zamunda.
Also es hat schon einige guten Sachen gemacht. Ich fand Danai Gurirai und Lupita Nyong'o, ihre Figuren halt auch aus der weiblichen Perspektive super. Ich fand es halt auch zum Beispiel radikal. Es ist ja immer noch radikal, dass sie hübsch sind, stark und kurze Haare haben. Das sieht man nicht sonst. Mhm. Außer, wie gesagt, How to Get Away with Murder und Lupita Nyong'o in 12 Years a Slave. Was fand ich noch gut? Ich fand den Soundtrack eigentlich gut. Ich fand es nicht geil, dass Kendrick die Artwork von einer anderen Person gestohlen hat, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ich fand es geil, dass Ryan Coogler das gemacht hat. Ich fand es geil, dass da so viel Geld hinter dem Film gesteckt worden ist. Und ich finde halt auch von der Community, auch Alliierten der Community, ich fand es halt geil, dass wir finanziell überzeugt haben und bewiesen haben, hey, diese Filme soll es geben und die bringen auch finanziell was ein und zwar sehr viel ein. That's pretty much my thoughts on Black Panther. I thought it was very anticlimactic, especially given the trailer. You know, he got this brilliant trailer. Not only was it visually stunning, but then he also used the revolution will not be televised. And I was like, oh shit. Mm-hmm. I was expecting this big Black Panther fist of a movie, if you will. And instead, it was like, beat up John Lewis. No offense to, no disrespect to John Lewis. That was a bad example. Hold on. It was like just a small little sad flag waving on a corner side with nobody watching.
No, the whole world was watching. And that's an important thing as a cultural thing. Als kultureller Meilenstein.
Now, Vincent, what are your thoughts?
Also, zwei Sachen.
Preach.
Einmal haben wir natürlich immer diesen Peak-End-Effekt. Das heißt, wie wir Sachen und Filme beurteilen, wird halt immer dadurch beeinflusst, was war Höhepunkt und wie war das Ende. Das heißt, wenn dann Filme wie zum Beispiel Wonder Woman oder Black Panther am Ende schlechter werden, dann macht es dein ganze Experience,
deswegen ist Dramaturgie so
zumindest
wichtig.
Für dein Remembering Self, die ganze Experience schlechter. Was nicht heißt, also wir saßen schon in dem Film und haben gelacht und hatten Spaß.
Klar.
Und es war wichtig, dass es diesen Film gab. Der Film
hat unterhalten und war gut.
Ja, und es war halt ein ordentlicher Popcorn-Film, sagen wir mal so.
Der Film war ja nicht schlecht, das hat ja keiner von uns gesagt.
Es war wirklich kein schlechter Film, aber für mich war es halt einfach ein ganz normaler Comicbuchfilm.
Es war wirklich Durchschnitt. Es war ein durchschnittlicher Comicbook.
Der Grund, warum Vincent und ich uns immer wieder wiederholen bezüglich diesen einen Punkt, is because we are worried about our black cards. We are trying to protect our asses. So.
Und jetzt zur Kritik. Ich war so ein kleines Shit-Sandwich, falls es euch auffällt. Du meinst, die Kostüme waren so akkurat?
Nicht akkurat, sondern ich fand
es ganz gesagt schön.
Ich habe gesagt schön, ja, und ich fand es halt cool, dass sie aus ja, so vielen verschiedenen.
Aber das war halt für mich so eine der größten Sachen, die mich gestört haben an dem Film. Und zwar halt einfach aus so einer afroamerikanischen Perspektive erzählt und nicht auf einer afrikanischen. Was einerseits nachvollziehbar ist, weil es war ein amerikanisches Filmstudio, was diesen Film beauftragt hat.
Und es gibt keine gesamtafrikanische Perspektive, weil es
ganz genau
so auch divers ist.
Aber so wurde es halt leider oftmals dargestellt, auch wenn man sich dann die ganzen Dokus so hinter dem Film anschaut. Als dann Ryan Coogler sagt, er schaut sich jetzt Afrika an und war dann 2 Wochen in Südafrika und meint dann, er hat den ganzen Kontinent gesehen. Auf der anderen Seite, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, wurde halt vielen Afroamerikanern einfach dieser Bezug zum Motherland gestohlen. Deswegen ist halt die Frage, ob man das entschuldigen kann.
Naja, wir sind halt Kinder einer Diaspora, ne? Und auch wir sind Kinder einer Diaspora und viele von uns zum größten Teil auch gezwungenermaßen. Und das sieht man ja, also das sieht man vor allem so seit den 40ern und 50ern, wo du halt viele so Black Intellectuals und Leaders siehst, die halt quote unquote zurück ins Motherland gehen. Man sieht Malcolm, man sieht Maya, und Ryan Coogler steht quasi in dieser Tradition, aber du hast vollkommen recht, Vincent, und ich stimme dir zu.
Und damit zusammenhängt war dann halt einfach so, ich meine, klar, in erster Linie, Wakanda ist Fiktion.
Was, echt?
Das sollte man vielleicht erwähnen, weil es gibt nämlich auch so Videos, wo dann, ich glaube, irgendwo in den USA im Midwest gab es einen Schüler, der dann einen Vortrag vorbereitet hat über Wakanda, und die Lehrerin hat halt nichts gecheckt. Und die Schülerinnen und Schüler saßen halt da und haben sich einen ins Fäustchen gelacht. Und die Lehrerin stand am Ende auf und meinte, ah, thank you for educating me on the plight of the Wuhanan people. What?
Ich find's halt auch geil, also kurz mal auf Wakanda. Nur und dieses, ich sag jetzt mal, popkulturelle Phänomen. Ich find's einerseits geil, dass es gibt, aber zum Beispiel letztes Jahr an der Uni, an der ich studiere, gab es ein Seminar von einer weißen Dozentin, die sich auf Afrika spezialisiert hat.
Auf Afrika?
Auf Afrika, genau, oh, genau.
Das war ja auch mal grandios.
Genau, but wait, it gets worse. Wieder, und der Kurs hieß Wakanda Forever, die kunstgeschichtliche Perspektive auf Afrofuturism. So, ich bin nur 2-mal zu diesem Kurs gegangen. Nee, also ohne Scheiß, also ich finde halt ein bisschen, wie das halt auch exoticized wird zum Teil.
Ja, ja.
Dieses Wakanda von einer weißen Person ist ja genau das, was Wakanda nicht sein soll. So ein Wakanda is supposed to be us, for us, by us, like Solange said. You know, I don't want to see no white person raising their fist saying Wakanda forever. It's not yours, it's
mine.
Das
Ganze ist ja im Deutschen noch viel schlimmer. Nathan, du weißt das, ne? Du hast mir das ja auch erzählt.
Ja, das hat mir eine Freundin erzählt, weil ich ihm nicht
auf Deutsch... Das heißt in Deutsch, Wakanda über alles.
Ach du Scheiße. Aber wie dem auch sei, also, like, especially as African Americans, you can't even give us a fictional country? You have to take that away from us too? Like, what?
Shouldn't you welcome people going Wakanda forever and wholeheartedly endorsing Black Panther and everything he stands for?
You can totally endorse Black Panther. You should pay for Black Panther, and thank you for paying for Black Panther. But I don't get... What I don't like is... I don't mean taking away and, like, literally, it is mine. But I'm just like... It's almost become sacred, if you will.
You feel like they encroach on your territory.
Yes. And it's even fictional, but can't I have one fictional thing?
Yeah, but...
And I know it's controversial, und du musst mir nicht übereinstimmen, so ist nicht.
Yeah, but I understand. It's. I mean, there is a word for that. Gatekeeping. Ich weiß, wie du dich fühlst, weil so habe ich mich gefühlt, als die Herr-der-Ringe-Filme rauskamen. Ich war klein, ich habe Herr-der-Ringe gelesen, ich fand's geil, ich habe versucht, allen Leuten davon zu erzählen, wie toll das war. Und ich wurde nur dafür verarscht, dass ich Herr-der-Ringe toll fand.
Diese Leute waren Idioten.
Die Filme kamen raus und plötzlich war jeder Mensch ein Herr-der-Ringe-Fan. Und ich habe mir gedacht, what the fuck? This is mine. You don't know what you've seen a movie and suddenly you're like, you like Legolas? Fuck you. What I'm not saying is, ich weiß ganz genau, was du fühlst. Was ich meine ist, ich kann nachempfinden. I understand where you're coming from. I still don't entirely agree with it because, yes, of course they're encroaching. Because finally there's a movie like that where you can go, fuck yes. And it is yours. And now they're, yeah, I understand. But in the end, wir haben doch darüber gesprochen, dass wir wollen, dass jeder schwarze Superhelden sieht, weibliche Superhelden sieht und sich auch damit identifizieren kann. Mhm. Das ist halt ein Teil davon. Mhm. Es ist ein Teil davon. Es ist ein Teil,
was ultimativ gleich auch gut ist. Also schon mindestens aus einer finanziellen Perspektive und so aus einer, es gibt mehr Identifikationsfiguren Perspektive. Ich kann halt nur sagen, so, es fühlt sich so ein bisschen an wie Cultural Appropriation.
Ja.
Also voll, es fühlt sich halt an wie Cornrows. We've been wearing Cornrows since the slave days and Kim Kardashian gets it and oh my god, Cornrows so, like, es ist halt einfach nur für mich persönlich so ganz spezifisch als Afroamerikanerin, wenn halt alles an deiner Kultur abgeknöpft wird und exportiert wird. Wirklich alles. You want one little thing that nobody else can touch.
Yeah.
And that to me, personally, I'm not saying anyone else will agree with me, that is Wakanda forever.
Und ich verstehe das total. Und das ist ja, es ist ja auch berechtigt. Ich meine halt nur, es ist, glaube ich, sehr, es ist halt einfach wichtig, dass eben das in meiner perfekten Welt jeder sich mit allem identifizieren kann.
Ja, und das ist halt so, weißt du, rational stimme ich dir schon zu.
Finde ich, muss man halt auch irgendwo einfach im Hinterkopf behalten, dass es halt von Afroamerikanern geschrieben ist. Und ich finde, das hat man halt bei dem Film schon sehr stark immer wieder gemerkt. Also finde ich zumindest, dass es dieser Vorurteil, den man immer gegen Amerikaner hat, dass halt aus Amerika andere Kulturen quasi einfach irgendwie in einen Topf geworfen werden.
Mhm. Ja, klar.
Und das fand ich halt einfach schade, dass es dann auch bei Black Panther passiert ist. Und dann, ich meine, Wakanda liegt fiktional in Ostafrika. Und das Problem ist, als Grundlage für die regionale Sprache nehmen sie dann aber Xhosa.
Mhm.
Es ist halt letztlich so ein bisschen diese Idee, okay, wir nehmen halt irgendeine Sprache aus Afrika, die beliebt ist oder die Leute halt kennen oder beziehungsweise die dann einfach auch zu acquiren ist. Dasselbe haben sie dann halt auch mit den Kostümen gemacht.
Das ist halt die typische amerikanische Herangehensweise.
Ja, halt für die ganzen Tribes Inspirationen aus ganz Afrika.
Genau.
Und ja, einerseits könnte man das irgendwie als panafrikanische Ode verstehen. Auf der anderen Seite dann halt eher einfach so ein bisschen alles irgendwie zusammen in einen Topf schmeißen. Und ein Punkt, den ich selber nicht unbedingt so fühle, aber auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist, wenn man jetzt Black Panther googelt, dann kommt man nicht auf die Black Panthers, sondern auf den Film Black Panther.
Was auch irgendwo schade ist.
Genau, das ist historisch gesehen sehr tragisch, dass halt dann eine der wichtigsten Freiheitskämpfergruppen einfach unter den Radar fällt.
It's kind of insidious.
Nee, da gab's schon lange Diskussionen, schon auch als Coates angefangen hat, einen Comic zu schreiben. Ich vergesse, von wem es ursprünglich geschrieben ist, die Figur entwickelt ist, aber es hatte halt nichts mit dem Black Panther, die Partei an sich zu tun. Natürlich haben sich halt über die Zeit gewisse Ideologien oder gewisse, ich sag jetzt mal, Charakteristika der Black Panthers sich da ein bisschen eingebürgert, aber die Black Panthers sind sowieso, das ist ein schwieriges Thema, schon alleine aus der misogynistischen Perspektive. Moment, ganz kurz zu den Black Panthers, die Kostüme und so, die Sprache. Ich finde, du hast da absolut recht, Vincent. Und das meine ich von wegen, was ich vorhin gesagt habe, wegen guter Anfang.
Mhm.
Wir sind halt quasi noch nicht an den Punkt gekommen, wo wir sowas nicht machen sollten, beziehungsweise können. Ich glaube, sodass halt das Ganze so halt einen großen Markt erreichen konnte irgendwie, musste es so sein. Ich sag nicht, dass es gut ist, sondern ich glaube, das ist so die Begründung ein bisschen dafür. Und ich hoffe, dass die in Zukunft solche Generalisierungen über ein ganzes diverses Kontinent halt nicht gemacht werden.
So are we done with Black Panther?
Yes, but now Black Klansman, the film yes, that represents
Black,
us all.
Black Klansman. I fucking love Adam Driver. Like,
yeah.
I just, yeah. Also, Black Klansman has, die Musik von Black Klansman
yeah.
ist
yeah.
hammer geil.
Yeah.
Das Theme ist hammergeil. Das ging mir tagelang nicht aus dem Kopf. Der ganze Film ist
hammer... Have you never watched a Spike Lee film before?
I don't think so.
Oh, okay. That's why you're like, oh, that's why you're so flash. Because we're like, oh yeah, that's Spike.
Der ganze Film ist hammergeil. Ich glaube, das Einzige, was mich gestört hat, war das Ende. Ich fand den Film super geil und nur am Schluss...
Dass halt diese Tapes gezeigt worden sind aus Charlottesville?
Genau.
Warst du eventuell zu plump in your face hier? Das ist die Analogie, die wir machen wollen.
Das war ein Teil davon. Das andere ist, dass es ein... Ich glaube, was mich ein bisschen gestört hat, war irgendwie... Weil es mich rausgerissen hat aus dem Ende, glaube ich. Aus dem eigentlichen Ende vom Film.
Vincent, would you like to comment on that?
And that's exactly the point.
Exactly.
I think the point was exactly that you don't get the happy ending. You mm-hmm. or we don't get this happy ending, I should say. Weil das Problem ist, wenn du nicht auf der Note endest, wie Spike Lee das jetzt gemacht hat, dann gehst du aus dem Film und denkst dir so, ja, das war ja jetzt ein guter Heroes Arc. Das Problem ist ja eigentlich quasi nur zu zeigen, dass dieser Kampf gegen White Supremacy quasi in so vielen Schlachten ausgetragen wird. Und das war jetzt nur eine davon und es geht immer weiter.
Ich glaube, was mich gestört hat, war, dass das nicht im Film drin war, die Message. Das ist, was mich gestört hat. Also hinten raus, ich
war in den ersten 5 Minuten des Films drin.
Das Happy Ending, ich glaube, ich hätte mir ein nicht Happy Ending gewünscht, weil Racism isn't solved. Und ich fand das Ending war zu viel Honig.
Okay, reden wir von einer narrativen Ende oder reden wir vom Ende von Charlottesville?
Nein, vom narrativen Ende. Okay. Das war mir einfach zu viel Honig. Das war zu zuckersüß dafür, was für ein Gut Punch eigentlich die ganze Situation ist.
Naja, ja? Aber das ist genau und auch ein wichtiger Punkt und glaube ich auch beabsichtigt, weil ich stimme dazu, es ist super zuckersüß und man fragt sich so, genau weil es Zucker, genau weil der ganze Film so ein Gut Punch ist und genau weil dieses Ende im Vergleich zu was für Themen behandelt worden sind und wie sie behandelt ist, eben weil es sogar süß ist, ist das ein radikaler Akt. Dieses Black Girl Joy und Black Boy Joy quasi am Ende, so sehr simpel gesagt, halt einfach schwarze Personen nicht nur in ihre Leidensgeschichte zu zeigen, das ist radikal. Weil das siehst du nicht und das ist genau das, was dich nervt, weil wir es nie sehen.
Was mich nervt, ist, dass ich habe mich als Zuschauer ein bisschen verarscht gefühlt, einfach am Schluss. It feel eben dieses zuckersüße Ende und dann kommen die Sachen mit Charlottesville. Es soll ja auch ein Schlag ins Gesicht sein, das verstehe ich auch. Aber ich fand's gemein.
And I would like to say...
Auf einer narrativen Ebene, weil ich habe mich auf dieses Ende eingelassen.
Charlottesville, klar, es war explizit halt ein Ausschnitt aus diesen Riots tatsächlich. Gemacht, also wirklich so mit einer Live-Kamera. Für mich war es nicht ein Schock, für mich hat es perfekt gepasst. Und zwar, weil die ganze Geschichte, wenn du halt, und das ist halt so eine Sache, dieses Ende und die ersten 5 Minuten, also wo du halt so Alec Baldwin hast, sind für mich so in meinen Augen tatsächlich so für den weißen Zuschauer gemacht. Es sind 2 Szenen, die halt so in your face sind und eines davon, und tatsächlich beide zum Teil, also die Footages aus beiden sind nicht fiktional. Die sind da gewesen. Gut, der Rest ist halt eine Geschichte und die ist hart und bla und auch jeder, auch vor allem, man denkt, wer schaut denn Black Clansman an, vor allem so weiße Liberale, ne? Checken, okay, es geht hier um Civil Rights und eine Ungleichheit, bla bla bla. Dieser Film ist aber super facettenreich und das Ende und warum es so in your face war, ist why, because white liberals need it in your face and hold on. It makes all that more sense if you know the history and what was hidden in that film. The reason why I could talk about Black Klansman for hours is because there are so many layered critiques even of blackness and black movements. Ein ganz kleines Beispiel, die Aktivistin, De Fro. Das war also nicht nur eine Anspielung auf Angela Davis, was vielleicht auch Weiße checken, sondern es war auch eine Kritik an den Panthers und über Misogynie.
Ja.
Also solche Sachen und sind aber in dem ganzen Film drin.
Der Grund, warum ich mich am Ende störe, ist einfach, wie ich Medien konsumiere. Eskapismus, yeah, that's my thing.
Ah, okay.
And I go to the movies to escape the real world because the real world is fucking shit. Und für mich war das halt so ein I know. das Ende kam und I was like, I know, can't I have this nice thing just for a second?
No, because the world sucks, but also because then I will say, like, the Spike Lee films... Mm-hmm. Because of the way you consume films, mm-hmm. regardless of what they're necessarily mm-hmm. about, not for you. He literally says deshalb in every single film, mich, wake up.
Deshalb habe ich mich ja sehr lange vor Black Klansman gedrückt, also weil ich im Allgemeinen schaue ich mir ja ungern Filme an, die in der echten Welt spielen, weil ja, die echte Welt ist halt.
Also Spike Lee-Filme sind halt nicht leicht zu verdauen, also egal, auf welcher Demografik du kommst.
Und ich meine, in der Hinsicht hat das Ende großartig dann funktioniert. Das hat wunderbar funktioniert. It's just not what I wanted or could take at that moment. But
that's the thing, just because, and that's why I keep bringing up the topic of the white liberal. Mm-hmm. And I don't mean it as an attack necessarily. Mm-hmm. It is not what you want and mm-hmm. what a lot of people of your demographic, I don't think, want. Not at all. And I get that. But it's what you need. And that's what Spike Lee does. And that's why he's also so controversial. And that's why I think it's good. Because it's not easy, even as a black person.
Obviously, the ending works. Yeah. It's,
bei uns haben halt im Kino auch einfach Leute geweint. Weil was der Film sehr, sehr gut schafft, ist, dich in den richtigen State of Mind zu setzen, um das Ende wirklich zu spüren. Mhm. Und am Ende bist du dann wirklich so, ah, that was a nice fairy tale ending. Und dann schlägst du dir ins Gesicht. Das ist halt, wie Essie schon sagt. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es halt unglaublich wichtig, dass wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Ich meine, sei es jetzt Gender Pay Gap oder Klimawandel oder eben Rassismus. Es sind keine leichten Themen, aber das Problem ist, man muss sich damit beschäftigen. Ansonsten wird's nur noch schlimmer.
Mhm. Ja, klar.
Das Ding ist halt auch, es ist so ein matter of life and death, und das hat er halt gezeigt. Es ist nicht nur was Intellektuelles, es ist nicht so ein, du kannst halt nicht eine Petition unterschreiben oder mal in Facebook like gehen, sondern es geht um life and death, and we do not have the time to be comfortable or wait. We must wake up and act now.
Ja, auf die Straße gehen, wählen gehen. Mein Problem ist halt einfach,
it's not your film.
I don't watch movies to be reminded of the real world, because I watch movies.
Genau.
Das to ist get halt, away from it.
Das ist auch so ein bisschen Unterschied zum Beispiel zwischen wir beide auch als Künstler in Anführungszeichen. Yeah. Weil ich halt meine Kunst ganz gezielt als so politisches Instrument benutze.
Yeah.
Und dann deins ist halt.
Mine is entertainment, period.
Also wanted both of us to watch Green Book.
I have. Watch it. Oh, Jesus.
There's one line in there that I specifically.
Why did you want me to watch this wonderful piece of
Green Book ist das absolute Gegenteil von Black Klansman. Ich meine, Green Book ist ein Märchen, Punkt aus Ende.
Es ist von Anfang bis hinten, auf dem Papier, hinter dem Papier, there is just, it is just, I haven't even watched it, I know it's a mess.
Ich hatte in dem Zusammenhang ein gutes Zitat gehört von einer YouTuberin, For Harriet, und sie,
I know her.
Sie nannte das halt einfach eine Racism 101 Story, und das ist es halt. Das ist halt so eine Geschichte, hier hast du die Rassisten und hier die weniger schlimmen Rassisten mit Tony und auf der anderen Seite dann eben zum Beispiel die Restaurantbesitzer. Und dadurch, dass der weniger schlimme Rassist dann einen Magic Negro kennenlernt, wird er.
And Mahershala Ashabaz Ali is too good of an actor to be used for this nonsense.
Wird der weniger schlimme Rassist dann eben bekehrt und hast dann nie wieder Schwarze oder Schwule. Und deswegen halt Racism 101 Story.
It was such a feel-good story that Viggo Mortensen, who no doubt is a good actor, he felt so good about his act of participating in this film that he even said nigger in a press conference.
Oh,
that is the problem with feel-good stories regarding, in particular, race. It lets the white liberal to feel too comfy.
Ich glaube, ein guter Indikator sollte eigentlich sein, so, für welche Rollen wird so ein Film dann am Ende nominiert? Ich habe vorhin dann gesehen, dass Mahershala Ali ja als Best Supporting Actor nominiert wurde. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter Indikator, dass du sagst, okay, wurde jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Brie Larson als Best Actress für Captain Marvel oder Scarlett Johansson als Best Supporting Actress nominiert.
Nee, das Ding ist, warum er halt als Best Supporting Actress halt gelistet worden ist, es war fundamental, dieser Film, obwohl er gemarketet, es war eine weiße Story, obwohl es als schwarze Hauptfigur gemarketet
wurde. Es heißt Green Book.
Ich meine, I know, and do people know what a Green Book is, actually? Like,
there's actually a 5-minute video by Vox. Genau, also wenn jemand schauen will, was ist ein Green Book?
Meine Oma hat noch ein Green Book daheim zum Beispiel. Das ist halt ein echtes Ding.
Ja, ja, das wird ja auch klar.
Wir sollten kurz darüber reden, was ein Green Book ist. Also es war quasi in den 1950ern, 60ern wo kannst du hingehen, wenn du unterwegs bist mit dem Auto, welche Restaurants kannst du besuchen, welche Motels kannst du drin schlafen, welche Sehenswürdigkeiten kannst du dir anschauen.
Welche Familien können dich notfalls beherbergen.
Genau. Also quasi so ein Safe House Guiding Book.
In the segregated South, ja.
Ja.
Genau, aber das Problem ist halt, abgesehen von wegen, es ist ein white feel-good-Movie, dieser Film ist halt einfach historisch inakkurat. Und ich muss sagen, das glaube ich nicht nur, weil sich die schwarze Familie sich dazu geäußert hat, sondern es macht auch Sinn. Also niemals hätte ein, tatsächlich, das meine ich nicht böse, aber ein Bougie-Schwarzer, hätte sich mit dem da, dieser Italiener, was weiß ich, wie auch immer der war, realistisch befreundet. Der war sein Employer. Nichts mehr, nichts anderes. Ganz im Rande, so ein bisschen auch so aus der Black Community, vor allem auch so Black Twitter, dass Marisha's Figur halt auch so ein bisschen so Uncle Tomery erfasst, also Uncle Tom-mäßig so aufgefasst worden ist. So ein bisschen. Wie gesagt, ich habe den Film selber nicht gesehen. Ich werde aber kein Geld dafür zahlen, steht nicht hoch auf meiner Liste. Schon alleine vom Trailer her, ich muss ihn dann anschauen.
Green Book ist ganz eindeutig ein Film by white people, for white people, das ist keine Frage. Ich fand aber, mich hat der, also ganz abgesehen davon, wie viel Wahres dran ist an der Geschichte und wie realistisch die Figuren gezeichnet sind und ob die nah am Original sind, keine Ahnung, das ist. Was mich mitgerissen hat an dem Film, war die Mahershala Ali-Figur selbst, weil sie so zwischen den Kulturen steht. Weil es etwas ist, was für mich halt total dieses, ich fühle mich nicht ganz als Deutscher, aber ich fühle mich schon als Deutscher. Ich fühle mich nicht ganz als Amerikaner, aber schon ein bisschen irgendwie. Ich bin definitiv Jude, gehöre aber nicht wirklich dazu. Ich fand das, also gerade dieses zwischen den Welten stehen, zwischen allen Welten stehen und nicht wissen, wohin. Das hat mich total berührt. Den fand ich total geil, den Aspekt. Auch wie er das eben nachdem Viggo Mortensen ihn rausholt in der Sauna, wo Viggo Mortensen im Prinzip rausfindet, dass er schwul ist. Wie Mahershala Ali das rübergebracht hat, dieses Zerrissensein. Das fand ich extrem geil. Das fand ich super. Und das ist, was ich an dem Film toll finde. Und
ja, dann ist aber auch der einzige gute Teil an dem Film so das Problem damit. Die Frage ist ja auch, wie verpackst du das? Weil du hättest eine super coole Story, und ich zitiere hier zum Teil auch vor Harriet, hättest eine super coole Story erzählen können, eine super interessante Geschichte schreiben können, wenn du einfach über den Doc geschrieben hättest. Statt dass du dann den Fahrer zur Hauptperson machst.
I love how on edge scared y'all are right now. Because of one little tidbit of general education.
Und so halt dann auch, wie sein zwischen den Welten stehen präsentiert wird im Film. Es ist halt dann, ja, er mag halt klassische Musik und kein Blues und er isst kein Hühnchen. Und das meinte ich halt vorhin. Das ist halt diese Sache, dass du machst halt einfach den Charakter platt. Dadurch, dass du die Charakterzüge quasi nur darauf reduzierst, was halt ohnehin schon ein Vorurteil ist von Anfang an. That's why I didn't like the Green Book.
Yeah.
And with that,
ich habe noch einen letzten Abschlusssatz zum Green Book. Wie gesagt, nur auf Basis des Trailers und so, was ich nebenbei gekriegt habe. Ich finde es eine Schande, dass man den Namen von einem sowas historisch wichtige Sache und überlebenswichtige Sache von Green Book, dass man das da auf so eine Scheiße verschwendet. That is shameful. And now I'm done.
Ende Mai sind Europawahlen. Geht wählen. Wir haben drüber geredet, wie ich guck mir Filme an, um von der echten Welt wegzukommen, ja. Wenn mehr Leute wählen gehen zu den Europawahlen, dann schaffen wir es vielleicht ein bisschen die Welt in eine andere Richtung zu drehen. Das wäre wunderbar. Geht wählen, informiert euch, welche Partei ihr wählen wollt.
Wir können aber eine Warnung gegen eine Partei aussprechen, wie ihr wählt für die fucking AfD.
Wir haben vor kurzem irgendwie angefangen, auf Tinder Werbung zu machen.
Oh Gott.
der AfD-Kandidat zum Anfassen.
What the fucking fuck?
Und dann sitzt da so ein schleimiger Typ auf dem Bett und erzählt dann erstmal von den Themen, die ihm am Herzen liegen. Und irgendwann meinte dann, swipe rechts, wenn du mit mir ins Gespräch kommen willst. Das ist einfach so, so schleimig und eklig. Und,
oh mein Gott.
Geht wählen, unbedingt.
Geht wählen, ja. Wenn ihr keine schleimigen Tinder
AfDler im Europaparlament wollt. Ich bin persönlich der Meinung, bezüglich Wahlen im Allgemeinen, wer die Möglichkeit hat zu wählen, wer den Luxus hat zu wählen und sich trotzdem entscheidet, nicht zu wählen, macht durch seine Apathie und seines Nichtstimmen automatisch eine Stimme für die Schlechten, für die Rassisten, für die Faschisten.
Genau.
Deswegen, Leute.
Das haben wir bei Trump gesehen, das haben wir beim Brexit gesehen.
Genau. Also zum Beispiel bei Trump, ne, die ganzen Leute so, naja, wenn Bernie die Nominierung nicht kriegt, dann wähle ich halt gar nicht. Mhm. Fuck you.
So, die Europawahl ist zwischen dem 23. und 26. Mai.
Genau, ich habe eigentlich zwei Church Announcements. Und zwar, einmal, was ganz, ganz wichtig ist, ich habe ein neues Theaterkollektiv, das haben wir schon ein bisschen auch bei Facebook und Instagram geworben, das heißt In Between Collective, mit drei wunderbaren Kollegen bei mir. Und wir haben am 26. April Premiere im Pepper Theater hier in München. Tickets sind auch recht billig, die könnt ihr unter der Pepper Neuperlach-Seite finden oder auf Facebook, Instagram, ich habe es überall verlinkt. Und mir ist im Sommer tatsächlich ein reales Ereignis passiert. Ich wurde unter dem Patriot Act erstmal festgehalten und mir die Einreise in die USA verweigert. Das hatte halt auch viel mit Rassismus auch zu tun. Und darüber haben wir beschlossen, machen wir Theaterstück. Die Inszenierung wird, ich glaube, Nathan hat uns ein bisschen gesehen, hat uns ein bisschen
Schaut euch dieses Stück an, das wird super. Das wird wirklich, wirklich.
Für Karten, wenn man bei Google einfach Pepper Theater eingibt, München, Pepper Theater, Neuperlach, alles easy, findet man Karten. Wie gesagt, wir sind überall bei Facebook und bei Instagram und so weiter verlinkt, auch die Ticket-Seite. Reserviert euch bitte beide Karten. Wir haben sehr, sehr limitierte Plätze, weil wir eine ziemlich geile Bühne haben. Aber ich darf euch nichts verraten. Und wenn ihr selber nicht kommen könnt oder ihr wohnt nicht in München oder habt keine Zeit, was weiß ich, wäre ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr das Ganze sharen könntet auf Facebook und wenn ihr eure Freunde, Familie, Bekannten etc., die in München sind oder die Zeit haben, hinschickt.
Hast du ein Datum schon gesagt?
Genau, 26., 27., 28. April. Die ersten zwei Tage sind um 20 Uhr und die dritte Vorstellung ist um 17, 18 Uhr, irgendwie sowas, also ein bisschen früher.
Und die Adresse, wo ihr Karten bekommt, ist kulturbund-neuperlach.de.
Genau. Thank you, Nathan. Und dann gibt's eine zweite Sache. Ich bin in einem ganz coolen Projekt von der SZ, von der Süddeutschen Zeitung drin. Das heißt 10 im Quadrat. 10 Fotografen machen von 10 Künstlern Bilder und dann werden am Ende 100 Bilder ausgestellt. Die Ausstellung fängt am 4. Mai an im Feuerwerk, genau, hier in München. Eintritt ist frei, das kann man jedes Wochenende sehen, dann den ganzen Mai über. Dazu wird es auch voll die Live-Musik geben, Poetry Slams etc. Also es ist richtig geil. Da sind auch ein paar coole Persönlichkeiten auch mit dabei, wie zum Beispiel Xavier Darcy. Interessante Experience bis jetzt. Ihr habt die Gelegenheit, mich beim in Anführungszeichen Modeln zu sehen. Super, super strange das Ganze. Aber ich freue mich dabei zu sein, fühle mich geehrt und ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da sehen könnte. Ich bin zwar nur am 4. da, aber falls ihr mich seht, say hello, say who you are, and we will hug him. Genau.
Zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, hatte ich noch eine Sache, und zwar Dumb Found Dead. Das ist ein koreanisch-amerikanischer Sänger und Rapper, und der hat ein Lied Safe zusammen mit einem so der besten Musikvideos, die ich eigentlich je gesehen habe. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber es geht halt auch so ein bisschen darum, wie Asian Americans halt in Entertainment-Medien vertreten werden oder halt auch nicht.
Ja, die haben es ja noch schlimmer.
Mhm.
Vor allem auch Nicht-East Asians. Also alle Asians haben es in Medien einfach auch wahnsinnig schlimm. Aber Rise and Shine könntet euch bestimmt mehr dazu erzählen. Ich glaube, die haben sogar eine Folge drüber.
Der Anfang von den Lyrics geht: The other night I watched the Oscars where the roster of the only yellow men were all statues.
Mm. Oh. Yep.
And on that note, right.
Yeah.
Bye. Crazy mother.